Ja, so sagt manchmal ein Lied mehr als 1000 Worte, ne? Und einige Bewegungen vielleicht auch und so weiter. Liebe Gemeinde, liebe Extertaler, liebe Allianzgemeinde, könnte man vielleicht auch sagen. Ich fange mal damit an, dass ich Grüße überbringe von unserer Kirchengemeinde in Almena, wo heute Johann Schick den Dienst macht. Und ich finde das richtig gut, diese Möglichkeit, sich auf diese Weise mal zu begegnen. Ja, und es gibt Themen, über die man besonders gern predigt. Dazu gehört ganz sicher auch das Thema Freude, das uns jetzt die ganze Woche begleitet. Freude am dreieinigen Gott, Freude an der Erlösung, an der Schöpfung, das ist ja heute unser Hauptthema. Freude auch an der Gemeinde, empfinde ich heute Morgen auch. Und das sind eben Sachen, über die wir gern sprechen. Und das Tolle ist, dass wir eigentlich jeden Sonntag und auch sonst bei vielen Gelegenheiten Anlass haben, davon zu sprechen. Denn die Freude, das ist ein Riesenthema in der Bibel, nicht nur in unserer Allianz-Gebetswoche. Genau, da steht auch so ein bisschen was. Es gibt ja auch noch andere wichtige Themen, zum Beispiel die Liebe zu Gott und zu den Menschen, ganz zentrales Thema in der Bibel. Oder auch das Thema Buße und Umkehr, Gehorsam des Glaubens, wird manchmal ein bisschen vergessen. Oder auch das Thema Hoffnung und Ewigkeit. Aber eben auch und gerade das Thema Freude hat in der Bibel richtig breiten Raum. Und es ist sehr gut, dass darüber jetzt eine ganze Woche bei der Allianz-Gebetswoche nachgedacht wird. Und eins ist mir gleich zu Beginn wichtig, die Freude des Glaubens, das ist eben nicht nur etwas für rheinische Frohnaturen. Ich weiß nicht, ob hier jemand im Raum ist, der aus dem Rheinland stammt, wahrscheinlich ja schon. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit mal einen Hausbesuch zu einem Geburtstag gemacht und als ich da saß, da klingelte auch eine ältere Frau an der Haustür. Kam rein und man hörte sofort, dass sie aus dem Rheinland kam. Ich kann das nicht nachmachen, aber irgendwie wusste man das sofort, nicht nur vom Dialekt her, auch von der ganzen Art. Die Frau war einfach wunderbar. Die strahlte gute Laune und Fröhlichkeit und Optimismus aus und bestätigte alles, was man normalerweise den Rheinländern nachsagt. Ich mag solche Leute einfach. Aber ich sage hier auch mal, solche gute Laune hat erstmal noch nichts mit der Freude des Glaubens zu tun, auch wenn ich dieser speziellen Frau das ja nicht absprechen möchte. Aber eben die Freude des Glaubens, das ist nicht nur etwas für Optimisten und nicht nur etwas für Leute, die positiv denken und so weiter, sondern die Freude des Glaubens, das ist etwas für alle, auch für Leute, die eher schwermütig und depressiv und pessimistisch und so weiter veranlagt sind. Denn Optimismus und Pessimismus, das ist Veranlagung und hat auch etwas damit zu tun, ob jemand bisher ein eher unbeschwertes Leben führen konnte und ob er es leicht oder eben nicht so leicht in seinem Leben hatte. Aber die Freude des Glaubens, die Freude darüber, dass wir Söhne und Töchter des lebendigen Gottes sein dürfen, diese Freude erreicht jede Art von Menschen, ich sag mal vom Rheinland bis Ostwestfalen-Lippe und von Bayern bis Nordfriesland. Da kommt's auf Mentalitätsunterschiede glücklicherweise nicht an und auch nicht auf Prägungen und Veranlagungen oder was auch immer. Und jetzt lese ich unsere Bibelstelle für heute. Thema Freude an der Schöpfung. Die kurze Bibelstelle aus der Apostelgeschichte ist ja dort auch jetzt an der Leinwand zu sehen. Kurz der Zusammenhang auch. Der Apostel Paulus, der war gerade in Lystra, das liegt in der heutigen Zentraltürkei, war auf seiner ersten Missionsreise unterwegs und er hatte da eine Auseinandersetzung mit den Griechen, die dort wohnten. Damals waren in der Türkei sehr viele Griechen zu Hause. Ja, und diese Griechen, die opferten da ihren Göttern und erklärten aufgrund eines Heilungswunders, das Paulus und Barnabas da taten, auch diese beiden, Paulus und Barnabas, nun zu Göttern beziehungsweise zu Götterboten. Und das fand Paulus gar nicht lustig Und er sagte, versteht doch bitte, dass es nur einen Gott gibt, der die Welt erschaffen hat. Und er sagt weiter, ihr könntet davon auch etwas wissen. Und jetzt kommt unser Satz. Er, dieser Gott, hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Nicht zu erklären. Da muss es doch einen Anfang gegeben haben. Und beim Urknall muss doch jemand das Knallen ausgelöst haben. Und da muss doch bei der Entstehung des Lebens jemand seine Hand im Spiel gehabt haben. Und da muss es doch eine ordnende Kraft in dem Ganzen geben. Und da muss es doch jemanden geben, der dafür sorgt, dass die Naturgesetze im gesamten Weltall gelten, hier auf der Erde, ebenso wie 10 Milliarden Lichtjahre weiter in einer unglaublich weit entfernten Galaxie. Da bricht über das Staunen über die Schöpfung die Frage nach Gott auf. Dadurch werden wir noch nicht Christen. Um Christen zu werden, brauchen wir Gottes Wort und die Verkündigung des Evangeliums. Aber Naturwissenschaftler und viele andere stellen solche Fragen. Und wenn sie Gott als Antwort auf ihre Fragen erleben, dann ist das natürlich auch eine Freude für diejenigen, die die Fragen gestellt haben und eben eine Antwort erhalten. Ein Grund zur Freude, das Staunen über die Schöpfung. Ein weiterer Grund zur Freude ist dies, dass Gott überhaupt will, dass seine Schöpfung existiert. Gott will, dass seine Schöpfung existiert. Viele oder alle kennen die Geschichte zur Zeit der Sintflut. Da hat Gott zumindest einmal schon bereut, dass er den Menschen, zwar nicht die Tiere und Pflanzen, aber den Menschen geschaffen hat. Das hat er bereut. Aber dann, nach der Sintflut, hat sich Gott noch einmal bewusst und verbindlich für seine Schöpfung entschieden. Auch die Bibelstelle kennen viele. 1. Mose 8, Vers 22. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ein sehr wichtiger Satz in Zeiten der Klimakrise. Gott will, dass seine Schöpfung existiert. Er will, dass wir existieren und auch, dass wir so sind, wie wir geschaffen sind. Gott will, dass seine Schöpfung existiert und nun trägt er uns auch auf, seine Schöpfung gut zu behandeln, das Geschaffene zu bebauen und zu bewahren, wie es auch auf den ersten Seiten der Bibel heißt. Wir hören dort auch, dass Gott sich das Geschaffene angeschaut hat und gesagt hat, gut so. Er sah, dass es gut war, heißt es ja ebenfalls auf den ersten Seiten der Bibel. Und in den Psalmen, da jubelt die Schöpfung über ihren Schöpfer aus lauter Freude, dass es sie gibt. Wir haben vorhin schon einen Schöpfungspsalm gehört und jetzt noch Psalm 148 in Auszügen. Da heißt es, lobet den Herrn auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres. Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten. Ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume und alle Zedern, ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel, ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden, Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen, die sollen loben den Namen des Herrn. Da hören wir es. Gott will, dass das Geschaffene existiert und er will auch, dass das Geschaffene ihn begeistert lobt. Vielleicht waren Sie auch schon mal, wart ihr auch schon einmal hin und weg, weil Gott uns großartig geschaffen hat und weil er das Geschaffene großartig geschaffen hat. Da gibt's ein Gedicht von dem Dichter Matthias Claudius, das kennen vielleicht auch manche, gibt's auch als Lied, das heißt so: Ich danke Gott und freue mich, wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin. Und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. dass ich die Sonne, Berg und Meer und Laub und Gras kann sehen und abends unterm Sternenheer und lieben Monde gehen. Und dass mir dann zumute ist, als wenn wir Kinder kamen und sahen, was der heilige Christ bescheret hatte. Amen. Da steckt auch diese unbändige Freude darüber drin, dass Gott seine Schöpfung haben will. Da sagt Matthias Claudius in dem Gedicht, das ist wie Weihnachten, dass mir dann zumute ist, als wenn wir Kinder kamen und sahen, was der heilige Christ bescheret hatte. Amen. Diese Freude darüber, dass das Geschaffene und auch wir selbst so wunderbar sind, wie sie sind. Denken wir vielleicht manchmal, dass Gott einiges falsch gemacht hat, weil er uns so und nicht anders geschaffen hat? Da kann ich nur sagen, von der Heiligen Schrift her und von dem her, was wir heute Morgen bedenken, Gott hat es genau richtig gemacht. Wir sind ein Meisterwerk des Schöpfers mit allen Stärken und Grenzen, die wir haben. Stärken und Grenzen. Schwächen hat Gott überhaupt nicht in uns hineingelegt. Er hat uns nur Stärken und Grenzen gegeben. Unsere Grenzen sind nicht unsere Schwächen, wie wir vielleicht manchmal denken, sondern Gott will das so, dass wir Begrenzungen haben. Und ich wünsche mir, dass wir uns über unsere Stärken und Grenzen freuen können, weil Gott sich uns genial überlegt hat. Bei absolut jedem und jeder von uns gilt das. Und da ist niemand weniger wert als jemand anderes. Und deshalb will Gott, dass wir mit allen Fasern unserer Existenz leben. Dass wir das, was er in uns hineingelegt hat, nun auch leben. Dass wir es ins Spiel bringen und einsetzen für seine Schöpfung, für seine Welt. Was hat Gott, der Schöpfer, in Sie, in dich hineingelegt? Sind Sie vielleicht ein Handwerker, der auch schrauben kann? Sind Sie eine, die begeistert Akten führt und im Computer Verzeichnisse anlegt? Sind Sie ein Musiker? Sind Sie eine Bastlerin? Sind Sie ein Beter? Sind Sie ein Prediger oder Moderator? Sind Sie eine Kinderfreundin? Mögen Sie Dekoration oder Blumen oder Reisen? Oder, auch das ist ganz wichtig, haben Sie vielleicht eine klar erkennbare Grenze, die Sie noch nicht wirklich akzeptiert haben? Und wenn Sie das täten, dann wäre das so befreiend für Sie. Bitte leben Sie das aus, was Gott in Sie hineingelegt hat. Leben Sie es aus für Gott und seine Menschen und auch als Geschenk Gottes an Sie selbst. Gar nicht mal nur als Verwirklichung Ihrer selbst, sondern zur Ehre Gottes und zum Dienst an seinen Geschöpfen. Und vorhin, als ich hier saß, habe ich gedacht, auch das Profil der Gemeinden, die jetzt zusammen die Allianz-Gebetswoche feiern, auch das Profil der Gemeinden spiegelt ja diese Vielfalt des Geschaffenen wider, über die wir uns freuen können. Gott will seine Schöpfung und er will sie so, wie er sie ins Leben gerufen hat. Und übrigens, wenn Gott seine Schöpfung will, dann sorgt er auch dafür. Und deshalb müssen wir auch angesichts der Klimaveränderungen nicht einfach in Panik verfallen. Die Erde fällt ja deshalb nicht aus Gottes Hand. Wir müssen nun schauen, was sich im Gehorsam Gott gegenüber bei uns ändern muss. Das ganz bestimmt, wie wir den Klimaflüchtlingen auf unserer Erde ein Zuhause bieten, wie wir bescheidener lernen zu leben, wie wir mit dem, was Gott in uns hineingelegt hat, die Dinge nun auch zum Guten wenden, soweit es denn möglich ist. Aber wir müssen nicht in Panik verfallen. Wir müssen keine Kartoffelsuppe auf Ölgemälde werfen. Wir müssen uns nicht auf Flugplatzrollbahnen festkleben. Und die letzte Generation, wie es immer heißt, Sie kennen ja die Gruppe, die letzte Generation, die sind wir nur dann, wenn Gott das so entscheidet und wenn Jesus in unserer Generation noch wiederkommt. Und ob das so sein wird, das können wir nicht wissen. Aber wir wissen, bis zum Kommen von Jesus sollen wir alles tun, um das, was Gott geschaffen hat, nicht zu beschädigen, sondern die Erde zu bebauen und zu bewahren, wie es die Bibel sagt. Denn, wie gesagt, Gott will, dass seine Schöpfung existiert. Deswegen freuen wir uns ein Loch in den Bauch über die Schönheit seiner Schöpfung. Deshalb leben wir mit allen Fasern unserer Existenz das, was Gott Geniales in uns hineingelegt hat. Und darum sorgt Gott auch für seine Schöpfung. Und wir müssen nicht meinen, dass sie ihm in Kürze entgleitet. Niemals wird sie das tun. Allerdings sollen wir Geschöpfe endlich aufhören, seine Schöpfung mit Füßen zu treten. Ein weiterer Grund zur Freude. Ein weiterer Grund zur Freude ist der, dass Gott die Schöpfung großzügig gestaltet hat. Er hat ein Weltall mit unvorstellbarer Ausdehnung geschaffen, um irgendwo am Rande des Universums die Erde mit seinen Geschöpfen zu bevölkern. Gott ist alles andere als kleinlich. Oder die Amerikaner sagen, Gott denkt groß. Think big. Er hat die Erde so geschaffen, dass zurzeit 8 Milliarden Menschen darauf ernährt werden können, wenn denn die Verteilung klappen würde und die Menschen sich selbst und einander nicht länger im Weg stehen würden. Aber an Gott liegt es nicht. Er hat alles großzügig und schön geschaffen. In der Architektur, da gibt's ja das Prinzip des Tiny House. Das kennen Sie, das sind diese ganz kleinen Häuser, in denen alles nur in Mindestgröße vorhanden ist. Das ist nicht das Schlechteste. Und es ist sicherlich auch heilsam, sich auf das zu besinnen, was wirklich notwendig ist. Das steckt ja dahinter. Aber trotzdem gilt, Gott hat seine Schöpfung nicht nach dem Tiny House Prinzip geschaffen, sondern er war großzügig, hat groß gedacht. Zum Beispiel hat er Millionen von Tier- und Pflanzenarten geschaffen, unter anderem, damit sie dem Menschen zur Nahrung dienen und um das Ökosystem insgesamt aufrechtzuerhalten. Die Erde, kein Tiny House, sondern an vielen Stellen ist Gottes Großzügigkeit sichtbar. Gott denkt groß. Und übrigens, weil Gott ein großzügiger Gott ist, können auch wir großzügig sein. Und es ist ja so, wir neigen immer wieder mal dazu, kleinlich zu sein. Egal wo, ob im menschlichen Bereich oder beim Spenden oder beim Schenken oder beim Trinkgeld und vielleicht manchmal auch in Bezug auf uns selbst, da ist es bei manchen sogar besonders schlimm. Wer mit dem großzügigen Gott lebt und von ihm reich beschenkt wird, der kann selbst auch großzügig sein. Auch das ist eine Folge der Freude an der Schöpfung. Nochmal unsere Bibelstelle. Er hat viel Großes Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Das klingt großzügig und wer so beschenkt ist, der behält das alles nicht einfach für sich. Ein weiterer Grund zur Freude ist die Tatsache, dass Gott seine Schöpfung eines Tages noch einmal komplett umgestalten wird. Das wissen wir ja alle, wir leben in der gefallenen Schöpfung. So schön wie die Schöpfung ist, hat sie durch das Eindringen des Bösen einen massiven Schlag versetzt bekommen. Und Römerbrief Kapitel 8, Vers 22, da heißt es, dass die ganze Schöpfung in diesem Augenblick auch seufzt und in Wehen liegt und auf die Erlösung hofft. Die ganze Schöpfung, das schließt Tiere und Pflanzen und natürlich die Menschen ein, aber auch die physikalischen und chemischen Vorgänge und das gesamte Weltall. Aber, das sagt die Bibel eben auch sehr klar, am Ende steht eine unvorstellbare Harmonie. Im Sinne der neuen Erde aus dem Jesaja-Buch Kapitel 65, wo es heißt, dass Wolf und Lamm beieinander wohnen werden. Oder Jesaja 35, wo es heißt, dass der Lahme springen wird wie ein Hirsch, das heißt auch Krankheit, kann es dann nicht mehr geben. Oder Jesaja 11, Ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Also unvorstellbare Harmonie in der erneuerten Schöpfung. Und wer davon etwas weiß, der wird schon jetzt nicht mehr die Schöpfung, so wie sie heute ist, ruinieren wollen, sondern der wird sorgsam mit den Ressourcen umgehen. Der wird so wenig wie möglich die Umwelt belasten. Der wird keine Tiere mehr quälen und wird auch nicht mehr daran mitwirken wollen und so weiter. Weil wir auf die erneuerte Schöpfung warten, gehen wir mit der Schöpfung, so wie sie heute ist, schon ein wenig so um, als wäre alles schon anders und neu. Zwischen Weihnachten und Neujahr, da war ich 1,5 Tage in Berlin bei der Berliner Stadtmission. Kennen vielleicht manche, das ist eine Gemeinschaftsbewegung innerhalb der Evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg. Die Berliner Stadtmission, das sind beeindruckende Leute. Das sind Leute, die Jesus lieb haben und die auch ihre Mitmenschen lieb haben. Jedenfalls möchten sie das und es ist sicherlich auch so und viele strahlen das auch aus. Die Leute von der Berliner Stadtmission, die wissen etwas von der gefallenen, beschädigten Schöpfung. Deshalb tun sie etwas dafür, dass das Neue von Gott her an vielen Stellen sichtbar wird. Sie kümmern sich um Obdachlose, um Geflüchtete, um mittellose Senioren, einfach um die Armen und Gestrandeten der Großstadt Berlin. Und so eine Großstadt ist ja auch in mancher Hinsicht ein hartes Pflaster. Es gibt dort direkt am Hauptbahnhof ein großes Zentrum, wo viele Leute mit besonderen sozialen Problemen, wie man sagt, Aufnahme finden und wo ihnen geholfen wird. Und mitten in diesem Zentrum, da befindet sich noch etwas Wichtiges, das ist der Festsaal. Ich weiß nicht, ob man das da einigermaßen erkennen kann, ich glaube schon. Ich habe das mal fotografiert. Der Festsaal der Berliner Stadtmission, da wird gefeiert und nun eben auch und gerade zusammen mit denen, die Hilfe brauchen. Also zusammen mit der gefallenen, beschädigten Schöpfung, zu der ja allerdings auch jeder von uns und jede von uns gehört. Nicht nur die Obdachlosen am Hauptbahnhof, aber die sind zum Teil ebenfalls dort. Im Festsaal Gottes, da findet die Freude an der Schöpfung statt. Und mir ist das in Berlin noch einmal klar geworden, die Begegnung mit Gott überhaupt findet im Festsaal statt. Das wird im Neuen Testament an vielen verschiedenen Stellen deutlich, zum Beispiel im Gleichnis vom verlorenen Sohn, aber auch anderswo. Im Festsaal Gottes, da kommen alle diejenigen zusammen, die Anteil haben an der gefallenen Schöpfung. Und weil durch Jesus Christus dieser Festsaal wieder offen ist für alle, die kommen wollen, darum darf dort nun trotz allem gefeiert werden. Da darf Freude an der Schöpfung gefeiert werden. Und nun auch die Hoffnung auf die Erlösung der Schöpfung. Der Festsaal als Ort der Freude an Gott. Und das ist auch meine Sicht für 2023, dass unsere Gemeinden mehr noch solche Orte des Feierns werden. Eben Festsäle im Gefolge des Festsaals Gottes. Nicht nur am Hauptbahnhofzentrum in Berlin, sondern eben auch hier im Extertal und an vielen anderen Stellen. In unserer Gemeinde in Almen, da gibt es einen Festausschuss. Ich nehme an, hier in Bösingfeld auch und in vielen anderen Gemeinden etwas Ähnliches auch. Dieser Festausschuss in der Gemeinde, der ist sehr, sehr wichtig. Warum? Weil er etwas dafür tut, den Festsaal Gottes in unseren Gemeinden abzubilden. Dort im Festsaal findet Freude an der Schöpfung statt. Das strahlt auch nach außen aus. Und das ist das, was wir für die Welt haben. Mit ihnen das Leben in der Nähe Gottes zu feiern. Ich würde gern beten. Gott, Vater im Himmel, wir möchten dir, so wie wir das können, wie es uns gegeben ist, Dank sagen für das, was du geschaffen hast, für das, was du in die Schöpfung hineingelegt hast, für das, was du in uns hineingelegt hast, für die Schönheit des Geschaffenen, für die Schönheit dessen, was wir an anderen und in uns selbst erkennen. Wir danken dir dafür, dass wir dich feiern dürfen, dass wir das, was du uns gegeben hast, feiern dürfen. Und wir bitten dich, dass du immer neu unser Herz mit Freude erfüllst, dass wir andere, die es gebrauchen können, in diese Freude auch mit hineinnehmen und dass wir uns miteinander in deinem Festsaal begegnen. Als Leute, die von dir dorthin eingeladen sind, obwohl sie es nicht verdient haben, die durch Jesus Christus erlöst sind und den Weg zum Leben gefunden haben. Wir bitten dich, dass wir uns dort auch als unterschiedliche Gemeinden mit den verschiedenen Profilen begegnen können, einander aufeinander in Liebe zugehen können und einander mit deinen Augen anschauen dürfen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.